Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Schlagen wir mal auf 1. Korinther 2, Vers 2. 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus hat es geschrieben und er hat gesagt, ich habe mir nichts anderes vorgenommen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt zu predigen. Das heißt, Paulus hat alles andere weggelassen, was er gewusst hat vom Wort Gottes. Und er hat wirklich eine große Offenbarung gehabt vom Wort Gottes. Aber er hat gesagt, ich predige nur Jesus und ihn als gekreuzigt unter euch. Zu den Galatern hat er sogar gesagt, hey, ich habe Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Also er hat ihnen Jesus als gekreuzigt gepredigt wie ein Bild, das du dir anschauen kannst. Er hat ihnen es wirklich vor Augen gemalt, dass sie das wirklich sehen und erkennen können, was es heißt, Jesus als gekreuzigt, was es ist. Und ich möchte auch über das Lamm Gottes sprechen, also Jesus als das Lamm Gottes. In ein paar Tagen ist ja Ostern, ja? Ihr wisst es wahrscheinlich. Und letzte Woche war Palmsonntag, ist ein bisschen untergegangen mit der Missionskonferenz. Ist jetzt da nicht das Allerwichtigste, aber das war so der Tag, wo Jesus einmarschiert ist nach Jerusalem, ja, und wo die ganze Volksmenge geschrien hat, Hosanna in der Höhe. Und ich finde es immer spannend, zu Ostern, zu dieser Zeit, wenn man dann so denkt, war heute, vor gut 2000 Jahren, war gerade diese Zeit. Ja. Das waren die letzten 5 Tage Jesu hier auf dieser Erde. Morgen, am Donnerstag, hat er das Passamahl mit seinen Jüngern gefeiert, hat das Abendmahl eingesetzt. Und es ist schon spannend, wenn man sich überlegt, war vor gut 2000 Jahren war das. Ja. Vielleicht einen Monat auf oder ab, ja. Das ist nicht das Allerwichtigste. Aber wenn man so über das nachdenkt, finde ich das schon, ist irgendwie bewegend, oder? Ich habe so einen Bibelleseplan gelesen, 40 Tage Fastenplan oder wie das geheißen hat. Ich habe nicht gefastet, ich habe nur die Bibel gelesen. Aber das war ein cooler Leseplan, weil es ist darum gegangen, was in den letzten 10 Tagen Jesu passiert ist. Einmal von Matthäus, einmal von Lukas. Und das war echt voll interessant, so kompakt habe ich das noch nie gelesen. Und es hat mir wirklich voll gut gefallen. Und es endet jetzt leider schon in 3 Tagen, 4 Tagen. Genau, also Jesus ist das Lamm Gottes, das lesen wir in Johannes 1, Vers 29. Und ich will mal ein bisschen anschauen, was das für uns bedeutet, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Johannes 1, Vers 29, da sagt Johannes der Täufer, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und Johannes der Täufer war seinerzeit wirklich voraus. Ja, zu dieser Zeit hat Jesus noch kein einziges Wunder gewirkt, noch gar nichts Besonderes gemacht. Und trotzdem schaut Johannes der Täufer ihn an und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und nicht nur das, sondern dass die Sünden der Welt wegnimmt. Und das ist echt eine erstaunliche Aussage, ja, dass die Sünden der Welt wegnimmt. Nicht nur von Volk Israel, nicht nur von den Juden, sondern die Sünden der ganzen Welt. Und lesen wir mal 1. Petrus, bevor ihr weiterredet. 1. Petrus 1, Vers 18. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren eitlen, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus war dieses Lamm ohne Fehler und ohne Flecken. Und mit diesem Lamm sind wir erkauft worden. Und das ist echt stark. Ja, wenn Johannes, der Täufer, das sagt, hey, siehe das Lamm Gottes, dann denkt er an etwas Bestimmtes im Alten Testament, nämlich an das Passahlamm, ja, das geschlachtet worden ist, um die Sünden des Volkes Israel zu bedecken. Das schauen wir uns dann später noch ein bisschen an. Aber dieses Passahlamm hat die Sünden des Volkes Israel für ein Jahr bedeckt. Und da sagt er, siehe das Lamm Gottes. Ja, das Lamm, das sich Gott erwählt hat, das die Sünden der Welt wegnimmt. Ja. Er bedeckt es nicht nur für ein Jahr, sondern er nimmt es ein für alle Mal weg. Und das ist echt erstaunlich. Das ist erstaunlich. Das zeigt uns, wie heilig, wie kostbar, wie wertvoll Jesus ist, dass er dazu in der Lage ist, die Sünden der ganzen Welt, ja, Vergangenheit und Zukunft, ein für alle Mal wegzutun. Ja. Ein Lamm hat es damals nur für Israel gemacht und nur für ein Jahr. Aber Jesus ist so heilig, er ist so kostbar, er ist so ohne Fehler, ohne Makel. Er war dazu in der Lage, das alles aufzuwiegen. Ja. Du kannst Jesus auf eine Waage stellen und dann alle Sünden auf die andere Seite der Waage, das wäre ein Riesenberg, ja. Und Jesus ist immer nur schwerer, ja, als diese Sünden. Also er wiegt mehr, ja, er hat mehr Gewicht als all das. 1. Korinther 5, Vers 7, schauen wir mal. 1. Korinther 5, Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Also Paulus sagt es dann nochmal ganz klar, ja, Christus ist unser Passahlamm. Er ist für uns geschlachtet worden. Er ist für uns geschlachtet worden. Und das ist das, was wir jetzt gleich noch anschauen werden. Ja? Das ist das, was Johannes der Täufer im Sinn gehabt hat oder an das er auch gedacht hat. Jesus ist das Passahlamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und jetzt schauen wir in 2. Mose 12. Lesen wir mal die Einsetzung des Passahlamms. Ihr kennt die Geschichte alle und das werden wir sich dann Vers für Vers einfach ein bisschen anschauen, was das für uns bedeutet, wie wir das in Verbindung mit Jesus bringen und was das einfach für uns bedeutet. In 2. Mose 12, ab Vers 1 lese ich bis 7 wahrscheinlich. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten. Und du kannst das gleich ein bisschen mit diesem Gedanken festhalten, dass Jesus unser Passahlamm ist. Ja? In diesem Gedanken oder mit diesem Gedanken lesen wir das jetzt einfach. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten. Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder ist, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Da ist das Passahmahl eingeführt worden eigentlich. Und das ist eigentlich nur ein Bild und ein Schatten von Jesus. Aber Bilder und Schatten können uns doch einiges verraten über das. Ja, wir können einiges an Bedeutung rausholen, was dann das Echte für uns auch bedeutet. Ja, Jesus ist ja das Passahlamm für uns. In Vers 1 hat man nicht viel jetzt mit dem Passahlamm zu tun, da steht einfach, der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten. Du musst nicht in Ägypten sein, damit der Herr mit dir sprechen kann. Ja? Hast du das gewusst? Aber Tatsache ist, Gott will mit dir sprechen. Ja? Er will mit dir kommunizieren, er will kommunizieren. Deutsch war schon immer meine Stärke, besonders wenn es um Rechtschreibung geht. Aber Gott will mit uns sprechen, ja? Er will mit uns Gemeinschaft haben, er will mit uns reden. Und es liegt an uns, einfach ihm zu antworten. Aber gehen wir weiter in Vers 2. Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Und das ist interessant, oder? Das ist radikal. Gott sagt so, euren Kalender, den ihr bis jetzt gehabt habt, den schmeißt ihr jetzt über Haufen und dieser Monat ist jetzt der Anfangsmonat. Vorher war der Anfangsmonat irgendwo woanders, aber Gott sagt so, dieser Monat ist jetzt der Start. Ja? Ihr drückt jetzt auf Null und dieser Monat ist der Anfangsmonat. Ihr fangt jetzt da von Neuem an. Und das hat er eingesetzt, als er das Passahlamm hier eingeführt hat. Und wer ist unser Passahlamm? Unser Passahlamm ist Jesus, oder? Wo fängt unsere Zeitrechnung an? Nur so als das ist auch eigentlich eine interessante Begebenheit, oder? Unsere Zeitrechnung beginnt bei Jesus. Wir fangen, ja, 2000 nach Christus oder vor Christus, wir rechnen in diesem Zeitraum. Und das ist aber nicht, das ist auch interessant, ja, aber es ist nicht das Wichtigste, es ist nicht der wichtigste Punkt, sondern das Wichtigste ist, dass das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Ja. Wenn wir das Passahlamm Jesus aufnehmen, dann bedeutet es, 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Siehe, alles ist neu geworden. Also für uns bricht eine völlig neue Zeit an. Für uns bricht ein völlig neues Zeitalter an. Genau wie für die Israeliten damals. Vorher waren sie in Ägypten in der Gefangenschaft. Und dann sagt Gott, hey, jetzt machen wir einen Start, einen Neustart. Ich führe euch raus aus der Gefangenschaft. Dieser Monat soll der erste Monat für euch sein. Und ab jetzt wird alles anders. Ab jetzt wird alles besser. Und genauso ist es auch bei uns. Ja? Wenn Jesus in unser Leben kommt, ist es wie ein Neustart. Ab jetzt wird alles anders. Das heißt nicht, dass alle Probleme so weg sind, aber wir haben jetzt eine Hoffnung oder einen Felsen, auf den wir stehen können, wo wir die Stürme des Lebens einfach viel leichter standhalten können. Ja? Probleme kommen zu uns auch nach wie vor. Oder geht es euch auch so? Wahrscheinlich. Also das Alte ist vergangen, es liegt hinter uns. Und Gott hat es nicht nur weggetan, sondern er hat es völlig ausgelöscht. Als Israel durch das Rote Meer durchzog, wollten dann die Armeen des Pharaos hinterher und sie wurden völlig ausgelöscht. Das ist echt cool, das ist mir irgendwann einmal aufgefallen. Die ganze Armee des Pharaos steht da, ist hinterher geritten und die sind alle umgekommen. Also Gott hat auf einen Schlag eine ganze Armee ausgelöscht. Die ganze Armee von Ägypten wurde auf einen Schlag ausgelöscht und sie sind frei gewesen. Ja. Da gibt es die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob die wahr ist oder ob die irgendwie erfunden hat, aber von dem Hippie und von dem Theologen, wahrscheinlich haben wir die in der Bibelschule gehört, ich weiß es nicht mehr. Und es ist so, ein Hippie hat sich bekehrt, ja, und er liest dann die Bibel und der Theologe ist neben ihm und er liest die Bibel und er liest die Geschichte vom Meer, das sich geteilt hat. Und er liest es und denkt sich, boah, wie cool ist das eigentlich? Und der Theologe steht daneben, was hast du denn jetzt entdeckt? Und dann erzählt ihm das ja, wie Gott das Meer geteilt hat und dass sie auf trockenen Fußes rübergegangen sind. Und der Theologe sagt, na, so war das nicht. Das Meer war an dieser Stelle sehr seicht und man konnte durchgehen und ja. Und der Hippie, okay, dann lest er weiter und 5 Minuten später, boah, wie cool ist das eigentlich? Ja. Und der Theologe, was ist denn jetzt schon wieder? Gott hat das ganze Heer des Pharaos in so seichten Wasser ertrinken lassen. Ja. Also wir können die Bibel einfach wirklich so nehmen, wie sie ist. Ja. Wir müssen da nicht irgendwie was erfinden, wie Gott das Meer geteilt hat oder wie auch immer. Sondern, aber Punkt ist, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, Gott hat mit diesem Passahlamm etwas völlig Neues gemacht. Ja, Gott hat mit Jesus, das unser Passahlamm ist, ein völlig neues Leben für uns geschaffen. Eine neue Schöpfung sind wir. In Kolosser 3, Verse 9 bis 10, du kannst den Finger bei 2. Mose lassen, hätte er das vorher sagen sollen. Bibelkurs für Fortgeschrittene, 2-Finger-Techniker. Genau. Kolosser 3. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das sorgt uns einfach auch, was passiert ist, als wir Jesus angenommen, oder? Angenommen haben. Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Und das ist wie wenn du eine Jacke ausziehst, so die Winterjacke, die ziehen wir jetzt aus, hängen sie weg und dann ziehen wir eine neue Jacke an, die Sommerjacke, die können wir auch bald weg, oder? Dann haben wir nur noch T-Shirts. Aber dann hast du eine völlig andere Jacke an. Ja? Und das ist genau das, was bei uns passiert ist. Ja? Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Interessant ist nur nebenbei, dass er sagt, belügt einander nicht. Ja? Das schreibt er zu Christen. Hast du das gewusst? Das hat er zu Christen. Eigentlich schade, ja? Aber belügt einander nicht. Ja? Ich habe es nur vorgelesen. Genau, Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Wir wurden von einem Reich, von dem Reich der Finsternis rausgerissen und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Also Gott hat uns wirklich genommen, aus einem Reich und in ein anderes Reich versetzt. Er hat es völlig neu gemacht und er hat alle Brücken dahinter abgerissen. Okay, schlagen wir auf 2. Mose 12. Gehen wir wieder weiter. Vers 3 lesen wir da. Da steht, redet zur ganzen Gemeinde. 2. Mose 12, Vers 3. Habt ihr es ja super. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Und das ist der 10. des Monats, ist das, was wir als Palmsonntag feiern. Ja? Der 10. des Monats war das, wo Jesus nach Jerusalem einmarschiert ist. Und das ist interessant, dass diese Tage eigentlich genau übereinstimmen mit dem. Ja? Das Passahlamm wurde am 10. erwählt und das Passahlamm Gottes ist am 10. nach Jerusalem gekommen. Also die Zeiten stimmen da sehr genau überein. Schlagen wir mal auf Lukas 19, da lesen wir diese Geschichte. Lukas 19, ab Vers 36. Während aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die Menschenmenge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Das war der 10. des Monats. Ja, Jesus ist reingezogen nach Israel und die Menschen waren begeistert. Seine Jünger waren begeistert darüber. Und wir können auch begeistert sein über Jesus. Ja? Und wir sollten auch begeistert sein über Jesus. Das ist immer interessant, wenn du Fußballspiele zuschaust, die sind komplett wahnsinnig und verrückt, wenn irgendwer ein Tor schießt. Ja? Ich war noch nie in einem Stadion in so einem richtig großen und habe mir ein Fußballspiel angeschaut. Werde ich mal machen. Aber im Fernsehen sieht man das. Ja? Die zucken völlig aus, sie freuen sich, springen rum, weil jemand ein Tor schießt. Ist eh schön. Aber da kommt der König der Könige. Und die Jünger jubeln und sie freuen sich und sie sind genauso wie bei einem Fußballspiel. Ja? Sie loben Gott und sie preisen Gott und wir können das auch. Ja? Wir dürfen das auch und sollen das auch. Wir sollen begeistert sein von Gott. Wir sollen begeistert sein im Lobpreis von Wundertaten, die er in unserem Leben gemacht hat. Darüber können wir singen, das können wir erzählen. Ja? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja? Das ist ein guter Hinweis. Wir haben vor kurzem diesen Kurs, diesen EE-Kurs gehabt. Und da haben wir gelernt, wie wir ein Zeugnis erzählen. Und im Nachhinein habe ich es ziemlich cool gefunden, weil da ist ein Bursch, ist jetzt übertrieben, aber gute 25 Jahre, der gesagt, er hat es so gut gefallen, weil er ist gekommen auf die Missionskonferenz und er war schon ein bisschen niedergeschlagen mit Gott und so weiter. Und dann hat er in diesem Kurs eben sein Zeugnis einfach erzählen müssen. Und er hat gesagt, das hat ihn so aufgebaut, das hat ihn so gestärkt, wie er einfach sich daran erinnert hat, was Gott in seinem Leben getan hat. Wie er rausgekommen ist aus dem alten Leben und wie sein neues Leben angefangen hat. Und das ist wirklich so, ja. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und schweige nicht darüber, ja. Die Pharisäer haben gesagt, die sollen schweigen. Und Jesus hat gesagt, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien, ja. Da gibt's ein Lied von Daniel Krexer, David Krexer. Wie das Lied heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber eine Passage des Liedes heißt, kein Stein schreit für mich. Ja? Also ich mache meinen Mund auf, ich lobe Gott, ich preise Gott. Kein Stein wird für mich schreien. Ja? Und kein Stein sollte für dich schreien. Ja? Okay, Vers 4. Wie geht's weiter? Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Wenn das Haus für das Lamm nicht zahlreich genug ist, das Haus für das Lamm. Das Haus für das Lamm. Wenn das Haus für das Lamm nicht zahlreich genug ist, es ist nie andersrum. Das Lamm ist immer genug für das Haus. Er hat nicht geschrieben, wenn das Lamm zu wenig ist, dann fragt er einen Nachbar, ob er noch was hat. Nein, er sagt, wenn das Lamm zu groß ist, wenn es zu viel ist für dich und für dein Haus, dann lade deinen Nachbar ein. Jesus ist genug für dich und für deine Familie. Und er ist auch an deiner Familie interessiert. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch immer wieder. Gott ist ein Gott der Familie. Wenn er einen, Noah zum Beispiel, ja? Noah war gerecht und er und seine Familie wurden errettet. Die Geschichte von Paulus, als er im Kerker war, das Erdbeben ist und der, ja, Paulus konnte ausbrechen, hat es aber nicht getan. Und dann kommt der Kerkermeister und will sich umbringen und Paulus sagt, na, du hast nicht, ich bin eh noch da. Und er sagt, hey, wie kann ich errettet werden? Und er sagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Also Gott ist ein Gott der Familie. Das Lamm Gottes, Jesus, ist genug für dich und für dein Haus und für deine Nachbarn, ja, und dein Umfeld. Jesus ist genug für dich und für dein Haus. Eigentlich hat deine Familie und deine Kinder sogar eine besondere Stellung vor Gott. Sie sind geheiligt eigentlich, wann du Christ bist. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie automatisch errettet sind, sondern jeder muss sich selber für Gott entscheiden. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, also glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Vers 5. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen und von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und dieses Lamm hat dann 5 Tage oder gut 5 Tage, ist am 10. ist es genommen worden, am 14. ist es dann geschlachtet worden. Das heißt, dieses Lamm war 5 Tage bei der Familie. Und in diesen 5 Tagen ist das Lamm wahrscheinlich irgendwo rumgelaufen. Es war abgesondert schon, es war schon bereitgestellt zum Schlachten. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Kinder damit gespielt. Aber in diesen 5 Tagen ist es auch immer wieder begutachtet worden und sie haben geschaut, hey, sind da wirklich keine Fehler? Ja? Ist es wirklich ein gutes Lamm? Ist es ein perfektes Lamm? Und Kinder merken sowas immer, ja? Vor allem, wenn sie mit diesem Lamm vielleicht gespielt haben. Unsere Katze, die hat jetzt irgend so ein komisches Ohr gehabt, das hat sie mit Blut gefüllt. Und ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich mache immer nur die Türe auf und die Türe zu, wenn die Katze rein will. Aber meine Kinder, die spielen immer mit der Katze und darum, hey, die hat da was am Ohr. Den müssen wir zum Tierarzt bringen. Jetzt waren wir schon 3-mal beim Tierarzt mit ihm. Aber ja, ich bin kein Katzenmensch. Aber meine Familie, ja. Deshalb bin ich auch einer. Genau, aber mir wäre das nicht aufgefallen, aber anderen Leuten fällt das auf. Ja. Warum sage ich das? Das Lamm hat wirklich perfekt sein müssen. Es hat keine Fehler, keine Makel haben dürfen und es wurde auch in diesen 5 Tagen ist es festgestellt worden. Ja. Es ist auch, wäre aufgefallen, wann da noch irgendwelche Fehler gewesen wären. Und es ist interessant, weil Jesus ist auch, wir können sagen, 5 Tage geprüft worden. Er war in Jerusalem vom 10. weg, bis er dann letztendlich als Lamm Gottes geopfert wurde. Und in diesen Tagen sind die Pharisäer gekommen und haben ihm Fragen gestellt, die ganze Zeit. Ja. Die Frage nach der Steuer ist dort, die Frage nach der Vollmacht, nach der Auferstehung, nach dem höchsten Gebot. Jesus ist geprüft worden. Lesen wir vielleicht Lukas 20. Ah, das haben wir schon, fast. Lukas 20, Vers 20. Das ist die Frage nach der Steuer. Also sie wollten Jesus prüfen und wollten ihm eigentlich eine Falle stellen und haben es nicht geschafft. Egal welche Frage, und das ist so cool, oder? Bei Jesus. Egal welche Frage sie gestellt haben, er hat immer eine Antwort gewusst. Wenn wir diese Fragen bekommen hätten, hätten wir gedacht, was soll ich jetzt sagen? Ja? Geht mir jetzt oft nur so. Aber Jesus hat immer eine Antwort gehabt, die einfach alle verblüfft hat. Lukas 20, Vers 20. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie fromm seien, und um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern könnten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Man sieht hier diese Schleimspur, die da hinterlassen wird. Vers 22, ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, gebt der Herr dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Und sie konnten ihn seinem Wort vor dem Volk nicht fangen. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Also Jesus ist geprüft worden in diesen 5 Tagen immer wieder mit verschiedensten Fragen. Die Menschen, die Pharisäer oder Sadduzäer in erster Linie, beide Gruppierungen sind gekommen und wollten ihn fangen, indem sie ihm knifflige Fragen oder schwierige Fragen gestellt haben. Aber er hat jedes Mal die richtige Antwort parat gehabt. Und jedes Mal waren seine Gegner einfach, okay, dann drehe ich jetzt am besten um und gehe wieder heim. So waren seine Antworten. Also sie konnten ihm nicht fangen. Schlagen wir auf, 1. Johannes 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünde wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Also Jesus war ohne Sünde, sie konnten ihn nicht fangen. Wer war dieses makellose und dieses reine Lamm Gottes? Sie konnten nichts gegen ihn tun. Ja? Umso mehr sie es probiert haben, umso mehr waren sie verblüfft. Also sogar bei der Gerichtsverhandlung, ja? Diese Gerichtsverhandlung war ja auch wie in einem schlechten Film, waren die ganze Zeit irgendwelche falschen Zeugen und die haben sie sogar widersprochen. Ja? Sie konnten ihm eigentlich an der Gerichtsverhandlung auch nichts nachsagen, nichts wirklich nachweisen, weil er einfach perfekt war. Ja? Er war ohne Makel, er war ohne Sünde, er war ohne Fehler. Sie haben an ihm keinen Fehler entdecken können. Also er war dieses Lamm Gottes, er ist auch geprüft worden und er war ohne Fehler. Ja? 2. Korinther 5, Vers 21. Denn der Sünde nicht kannte, das ist Jesus, er kannte die Sünde nicht, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Jesus war dieses makellose Lamm Gottes. Er war dieses Passalamm. In Vers 6, 2. Mose 12, Vers 6. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag des Monats aufbewahren, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Genau, bis zum 14. Tag haben sie das Passalam aufhalten müssen. Und das war dann Donnerstag. Und zwischen den zwei Abenden wurde es geschlachtet. Ja. Im jüdischen Kalender beginnt der nächste Tag am Abend. Ja. So wie, ich glaube, um 18 Uhr, gut, irgendwann ist dann, wisst ihr, wann der Sabbat beginnt? Am Freitagabend. Das ist interessant. Ja. Ich habe irgendwann einmal eine Frage gestellt bekommen. Das war irgend so ein Quiz, wo ich mitgemacht habe. Und irgendein Bekannter von mir hat das gemacht. Und ich habe gesagt, ja, nimm mal Religion, da bin ich gut. Und dann ist die Frage gekommen, nicht Samstag. Ah, falsch, Freitag. Ja. Freitagabend beginnt das Passa. Und genau, inzwischen diesen zwei Abenden soll es geschlachtet worden. Und Jesus ist am Donnerstagabend mit seinen Jüngern, hat er das Passa gefeiert. Und dann sind sie beten gegangen und dann ist der Feind gekommen. Ja. Und er hat sich das Passalamm geholt, damit das Passalam geschlachtet wird für uns, ja, zwischen diesen zwei Abenden. Die Zeiten stimmen genau überein mit dem Passalam im Alten Testament. Das war genau dieselbe Zeit. Also Jesus ist dieses Passalam, das für uns geschlachtet worden ist. Und das ist echt eine tragische Szene. Ich weiß nicht, ob ihr die Passion Christi schon mal angeschaut habt. Meine Frau hat sich noch immer nicht getraut. Aber ich finde es so gewaltig, wenn du dir das anschaust. Ja, das Passalam, es beginnt genau da. Ja, das Passalam, sie haben das Passalam geholt und dann siehst du, wie die Menschen ihn schlagen, wie sie ihn anspucken, wie sie ihm wirklich mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht schlagen, wie sie ihm die Dornenkrone aufsetzen und letztendlich ans Kreuz nageln. Und ich denke mir, boah, das ist ja nicht nur ein Mensch, das ist auch der Sohn Gottes. Ja, das ist Gott selbst. Und dann ist der Hauptmann am Schluss wieder dann umgebracht und der Hauptmann, wie dann die Sonnenfinsternis ist und das Erdbeben, sagt er, das war wirklich Gottes Sohn. Ja. Ich weiß nicht, was in dem Menschen vorgegangen ist, als er auf einmal diese Erkenntnis gehabt hat, boah, ich war jetzt daran beteiligt, den Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln. Und irgendwann ist diesen Menschen, die da alle beteiligt waren, das alle aufgegangen. Ja. Vielleicht noch zu Lebzeiten, aber spätestens, als sie gestorben sind, und dann entweder, ja, wenn sie Jesus angenommen haben, ins Paradies oder eben in die Hölle gekommen sind, irgendwann haben sie das begriffen, boah, ich habe Jesus angespuckt, ja, ich habe ihm ins Gesicht geschlagen, ich hab da wirklich den Sohn Gottes aufs Kreuz genagelt. Das war das Lamm Gottes. Das ja, ist eigentlich ein extrem starker Gedanke. Mindestens für mich war das irgendwie heftig, so darüber nachzudenken. Das war die Schöpfung hatte wirklich ihren Schöpfer misshandelt und ans Kreuz geschlagen, das Lamm Gottes. Vers 7. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Ohne Blutvergießung, lesen wir, gibt es keine Vergebung. Ja? Es muss Blut vergossen werden. Hebräer 9, Vers 22 steht es. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Hätte Gott die Juden und die Ägypter auch auseinanderhalten können? Wahrscheinlich schon, oder? Aber trotzdem musste das Blut an die Türpfosten gestrichen werden, damit dieser Todesengel nicht kommt und eben den Erstgeborenen umbringt. Aber das, die Blutvergießung, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. 2. Mose 6, Vers 13. Aber das Blut soll euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und die Bestreichung der Türpfosten war eigentlich ein Akt des Glaubens, ja. Weil sie Gott geglaubt haben, haben sie dieses Passahlamm geschlachtet, weil sie Gott geglaubt haben, dass wenn sie dieses Blut da an die Tür streichen, haben sie das Blut dahin gestrichen. Also das war ein Akt des Glaubens. Und genauso werden wir auch aus Glauben gerettet, wenn wir glauben, dass Jesus das Lamm Gottes ist für uns. Und dass das ein Akt des Glaubens war, sage ich euch in Hebräer 11, Hebräer 11, Vers 28, lesen wir, durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Also durch Glauben haben sie diese Tat verbracht. Ja, Glaube ohne Werke ist tot, heißt es, oder? Glaube ohne Werke ist tot. Also wenn wir etwas glauben, dann folgt dem natürlich auch Werke. Also durch diese Blutbestreichung sind sie eigentlich verschont worden. Und das ist ja durch das Blut Jesu Christi, sind wir auch errettet worden, ja? Wenn wir das im Glauben annehmen. Das ist so schön an Jesus, er hat es so einfach gemacht. Auf der einen Seite sagt er, egal was du tust, du hast keine Chance, errettet zu werden, ja? Du brauchst mich. Das finde ich auch so super bei Jesus, ja? Er redet Klartext. Alle anderen Gurus oder Religionen sagen, du musst dies und jenes tun und dann wirst du schaffen. Du musst dies und jenes tun und dann kommst du ins Nirvana oder ins Paradies oder was auch immer. Wenn du Glück hast, wenn es sich irgendwie ausgeht. Aber Jesus sagt, vergiss es, du schaffst es nie. Du brauchst mich. Ja? Ich bin der einzige Weg zum Vater. Oder niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber wenn wir das glauben, ist es ganz einfach für uns. Ja? Aus Gnade durch Glauben werden wir errettet. Wenn wir glauben, dass Jesus der ist, der er gesagt hat und dass er das getan hat, was er getan hat, dann sind wir errettet. Und das ist einfach, ja. Errettung ist einfach. Ich finde es immer so traurig oder es macht mich fast zornig, wenn Menschen Errettung so schwer machen. Ja. Jesus ist am Kreuz gehängt, links und rechts zwei Verbrecher und der eine Verbrecher sagt, hey, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das hat ausgereicht. Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein, ja. du wirst errettet sein. Das hat ausgereicht. Und ich weiß, verschiedene Menschen, ich habe das irgendwann einmal gehört und ich habe mir fast gedacht, naja, irgendwer hat gesagt, okay, du musst Jesus bekennen als deinen Herrn und der Retter. Und das stimmt natürlich. Und der wollte dann dieses Wort bekennen noch auseinander zerlegen, was das alles bedeutet, was es bedeutet, wenn man sagt bekennen. Und natürlich, wir glauben und bekennen Jesus. Aber recht viel schwieriger sollten wir es uns auch nicht machen. Ja? Und wir sollten es anderen Leuten auch nicht schwieriger machen. Ja? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So ist es. Schwieriger müssen wir es nicht machen. 1. Petrus 1, 18 haben wir schon gelesen. Wir sind mit dem kostbaren Blut Jesu Christi erkauft worden. Was nun? Lesen wir nun 2. Mose 12, Vers 46. Nein, lesen wir zuerst Johannes. Ihr verwirrt mich komplett. Ja? Johannes 19, Vers 31. Johannes 19, Vers 31. Die Juden nun bat den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hatte, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Das ist interessant, ja? Das ist schon prophezeit worden, dass Jesus kein Bein gebrochen werden wird. Und das war wirklich knapp. Ich denke mir so, wow, das war wirklich, wirklich knapp, dass Jesus das Bein nicht gebrochen worden ist. Ja? Weil der Soldat kommt hin, bricht den ersten die Beine, dann muss er an Jesus vorbeigegangen sein, zum anderen Seite auf das Kreuz und bricht ihm die Beine und dann geht er wieder zu Jesus und sagt, okay, der ist schon tot, wir stechen ihn einen Speer an die Seite. Also Jesus ist kein Bein gebrochen worden. Warum erwähne ich das? Weil in 2. Mose 12, Vers 46, das, was ihr schon vorlesen wolltet zuerst, steht von dem Passahlamm, dass ihm kein Bein gebrochen werden darf. Haben wir das schon oben? 2. Mose 12. Ah, super. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Und da ist von dem Passahlamm die Rede, das die Juden damals gefeiert haben. Und das ist ein Bild von Jesus. Ja? Kein Bein ist ihm zerbrochen worden und es hätte auch kein Bein zerbrechen werden dürfen, weil sonst wäre er nicht das Passahlamm gewesen. Aber Gott hat es damals schon gesehen und er hat gewusst, es wird sich alles ausgehen. Ja? Ich weiß nicht, ob er geschwitzt hat, wahrscheinlich nicht. Aber es ist sich genau ausgegangen. Es war alles zur richtigen Zeit, alles zu richtigen Zeitpunkt. Links und rechts sind den Mördern die Beine gebrochen worden. Aber bei Jesus nimmt er einen Stab und spießt ihn in die Seite, um sicher zu gehen, dass er auch tot ist. Es gibt also einen Film, der heißt Der Löwe von Juda oder Das Lamm von Juda. Das ist so ein Zeichentrickfilm. Da geht es um die Tiere, um ein Schwein, ein Esel und ein Lamm. Und das spielt so, dieses Lamm ist das Lamm, das geopfert werden soll. Und dann gibt es ein Hahn. Kennt ihr den Film? Das ist auch nicht, unglaublich. Ich glaube, das heißt das Löwe, der Löwe von Juda oder das Lamm von Juda. Und es ist so ein Zeichentrickfilm von den letzten 5 Tagen Jesu, aber von der Perspektive von den Tieren. Ja. Und der Esel war dann der Esel, der Jesus getragen hat nach Jerusalem. Der Hahn war dann der Hahn, der gekräht hat, als Petrus ihn verleugnet hat. Und das Lamm war halt das Lamm, das geopfert werden sollte. Lustiger Film. Und dann gibt es immer diese, da kommen dann alle möglichen Tiere vor und alle möglichen Tiere. Warum erzähle ich das jetzt? Es ist wirklich ein guter Film. Und die ganzen Tiere sind dann im Tempel gefangen, die halt geopfert werden sollen. Und bei diesen Tieren gibt es dann das Gerücht, es kommt irgendwann der König und der wird uns alle befreien. Und die sind dann alle befreit worden, als dieses Erdbeben war. Ja, da sind die ganzen Stäbe und Gitter auseinandergebrochen und die Tiere waren frei. Und die Tauben waren die heiligen Tiere, also diese reinen Tiere, ja, die geopfert werden sollten. Die haben sich voll geärgert. Ja. Die haben immer die Gitterstäbe festgehalten, nein, ich will geopfert werden, ich bin ein reines Tier. Ja. Und alle anderen waren froh. Okay. Warum auch immer. Als Jesus gestorben ist, ist eben dieser Vorhang dann entzwei gerissen worden, ja, im Tempel. Das Allerheiligste ist von oben, dieser Vorhang, der das Allerheiligste bedeckt hat, ist entzwei gerissen von oben nach unten, als Jesus gestorben ist, genau zu diesem Zeitpunkt. Das muss unglaublich gewesen sein, was dazugegangen ist. Oder wie es dazugegangen ist zu dieser Zeit. Ja? Sonnenfinsternis, Erdbeben und auf einmal zerreißt dieser Vorhang, was noch nie da war. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und der Weg ins Allerheiligste ist frei. Jesus hat diesen Weg für uns erkauft. Er hat diesen Weg zu Gott freigemacht. Schlagen wir auf Hebräer 10, Vers 19. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also hier ist es einfach nur mal schön beschrieben, ja, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten können. Er hat uns einen neuen, lebendigen Weg geoffenbart. Der Vorhang ist zerrissen und wir können ja, wieder mit Gott Gemeinschaft haben. Und das ist echt, ja, das ist einfach das Coolste. Das ist das, was wir Ostern feiern. Ja, der Weg zu Gott ist wieder frei. Das Lamm Gottes hat die Sünden der Welt weggenommen. Ja, da waren deine dabei, die von gestern, die von morgen sind auch dabei. Das heißt nicht, dass du sündigen sollst, aber wann es ist, Jesus hat dafür bezahlt. Okay. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist das, was Gott für uns bereitet hat. Barmherzigkeit, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, er kommt nie zu spät, er hat die Hilfe immer rechtzeitig. Immer wann wir zu ihm kommen, empfangen wir Barmherzigkeit und wir finden Gnade für all unsere Lebenssituationen. Egal, wo du drinnen bist, du wirst bei Gott immer barmherzig empfangen und du findest immer Gnade für jede einzelne Situation, in der du bist. Vielleicht bist du da, ich kenne euch nicht alle, ja, aber vielleicht bist du da und du sagst, ey, ich habe das noch nie so gesehen, dass Jesus wirklich das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das ist mir noch nie so bewusst worden. Und du wirst vielleicht Jesus schon als Herrn und Erlöser annehmen. Ja? Das ist eigentlich ganz einfach. Ja? Ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte, die habe ich auch in diesem EE-Kurs kennengelernt. Aber die bringt es sehr gut auf den Punkt, was Jesus für uns gemacht hat. Das ist eine Geschichte von einem Seemann, ich bin nur im alten Kurs, der jedes Jahr ein Familienmitglied mitgenommen hat auf Reisen. Und dieses Mal hat er seine Mama mitgenommen. Und seine Mama war schon ein bisschen älter. Und er hat gesagt, okay, dieses Mal werde ich meine Mama mitnehmen und ich werde die Welt noch mal zeigen. Und sie gehen auf Reisen, fahren mit dem Schiff einen Monat lang rum. Und auf einmal kommt der Schiffskoch zum Kapitän und sagt, hey Kapitän, Sie haben Essen geklaut bei uns. Und der Kapitän sagt, okay, ruft die ganzen Leute zusammen, alle Matrosen, alle, die an Bord sind, und sagt, wenn das nochmal passiert, wird derjenige ausgepeitscht. Passt, alle gehen wieder an ihre Arbeit und erledigen ihre Arbeit. Nach 2 Wochen kommt der Schiffskoch wieder und sagt, hey Kapitän, wir haben schon wieder, es ist schon wieder Essen geklaut worden. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben den Dieb erwischt. Und dann habe ich noch eine schlechte Nachricht. Ihre Mutter ist der Dieb. Was macht jetzt der Kapitän? Er muss sich natürlich an sein Wort halten, aber natürlich weiß er genau, wann er seine Mutter auspeitschen lässt, wird sie das nicht überleben, weil sie ist einfach schon älter. Ja? Und es ist nicht, wenn du 40 Peitschenhiebe bekommst, kann es sein, dass du dabei stirbst. Ja? Und das ist so ähnlich wie bei Gott. Ja? Gott muss sich an sein Wort halten, er muss mit Sünde auch irgendwas machen. Aber er will natürlich nicht uns umbringen. Ja. Der Kapitän steckt jetzt in einem Dilemma. Was tut er, wenn er sich nicht an sein Wort hält? Ja, dann ist er ein Lügner, dann ist er ein Betrüger. Dann steht ihm eine Meuterei bevor. Aber wenn er sich an sein Wort hält, dann wird die Mutter wahrscheinlich sterben. Und das will er nicht. Er sagt dann zum Schiffskoch, okay, das Urteil wird vollstreckt. Und die Mutter wird an den Mast gebunden, festgebunden und dann kommt der Schiffskoch und der Schiffskoch holt aus und während er ausholt, springt der Kapitän auf die Mutter und legt sich auf sie drauf. Das heißt, der Schiffskoch fängt alle Schläge ab und die Strafe wird vollstreckt, aber der Kapitän fängt alle Schläge ab, die Strafe wird vollstreckt, aber der Mutter passiert nichts. Und genau das ist, was das Passahlamm für uns gemacht hat. Ja? Die Strafe für die Sünde ist bezahlt worden, aber wir kommen davon, ohne wirklich den Preis dafür bezahlen zu müssen. Das ist das, was Jesus für uns gemacht hat.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.